willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Episode 94, lieber Defner, und es ist der erste wirkliche Börsencrash, den wir zusammen im Podcast erleben, der uns zusammenschweißt und auch mit unseren Hörerinnen und Hörern zusammenschweißt.
Ja, es ist ganz amtlich jetzt, der Corona-Crash, den ich letzte Woche ja eigentlich schon mal ausgerufen hatte und dich schon zum Crash-Guru ernannt habe, der ist jetzt ganz amtlich ein Crash, weil die Korrektur über 20% ausgemacht hat.
Und damit sind wir im Bärenmarkt.
Genau, und dann spricht man eben nicht mehr von Korrektur, sondern alles, was mehr als 20% ist, also ist dann ein Crash.
Zumindest beim DAX ist es so, in den amerikanischen Indizes ist es noch nicht so, aber unser MSCI All Country World, den wir immer hier anpreisen, auch der ist in Euro gerechnet mit mittlerweile 21% vom Hoch im Minus. Und das Ganze ging blitzschnell in wenigen Handelstagen. Es ist wirklich einer der schnellsten Bärenmarktkorrekturen, die es wahrscheinlich gab in der Geschichte.
Ja, und der DAX hat über 24, fast 25% eingebüßt, vom Hoch zum Tief an diesem schwarzen Montag. Gestern, wir sind ja heute am Tag danach, da ist Wundenlecken ein wenig angesagt.
Gestern sagt man nicht, das haben wir ja schon gesagt.
Ja,
das sagt
immer am Montag. Ich sage, heute ist der Dienstag, an dem wir aufzeichnen. Ja, das ist sozusagen unser Referenzpunkt. Ja.
Genau,
der Referenzpunkt. Für alle, die nachhören irgendwann mal in der späteren Geschichte. Also auf jeden Fall ein geschichtlicher Podcast, so viel kann man sagen. Denn dieser schwarze Montag an den Weltbörsen, der geht in die Börsengeschichte ein. Im DAX vor allem, was der größte Absturz seit dem 11. September 2001.
Und es gibt wirklich nur wenige Abstürze, die so 8% rummachen. Ich habe mal die Geschichte angeguckt. Noch nicht mal 2008 in der großen Finanzkrise gab es 8% Abstürze am Tag. Da gab es immer so 7, aber eben nicht 8. Und das ist das Besondere. Also wirklich ein historischer Tag überall.
Was ist passiert? Es kamen halt zwei Dinge einfach zusammen. Der Corona-Crash und die Corona-Panik, die uns da zwei Wochen schon erfasst hat. Wo man merkt, es hat immer mehr auch realwirtschaftliche Auswirkungen. Dazu kam dann eben ein Ölpreiskrieg, der auch vom Coronavirus sozusagen ausgelöst worden ist, weil die Nachfrage gesunken ist. Und dann gab es einen großen Disput oder einen Ölpreiskrieg, wie auch immer man sprechen will, zwischen den Saudis und den Russen. Und jetzt fördern beide um die Wette sozusagen Öl. Und der Ölpreis ist massiv abgestürzt. Massiv.
Um 30%. Das ist der größte Absturz seit 1991 gewesen. Also seit dem zweiten Golfkrieg, so heißt der in der Geschichte. Und was man sagen muss. Jetzt haben wir nicht nur den Nachfrageschock, sondern auch noch eine Angebotsausweitung. Das ist so wirklich das Schlimmste. Das ist der perfekte Sturm für so einen Energiemarkt. Und ich frage mich wirklich, was die da bewogen hat, die Russen. Die Russen haben ja irgendwann nett gesagt und sind dann einfach gegangen. Und jetzt guckt man sich an, die Folgen, und der Rubel ist abgestürzt um 10%. Die Russen haben weniger Staatseinnahmen. Also wirklich, es kann nur irgendeine Männergeschichte sein, dass die Saudis wahrscheinlich die Pistole gezückt haben und gesagt haben, na gut, wenn ihr nicht mitmacht, dann machen wir halt irgendwie keine Ahnung was. Und dann hat der Russe gesagt, nö, dann eben nicht. Und dann haben wir das Ergebnis gesehen. Und nun haben wir halt das Problem, dass wir am Energiemarkt noch Turbulenzen haben. Und da gibt es relativ viele Unternehmen, die wackelig dastehen und die mit höheren Ölpreisen gerechnet haben. Und nun haben wir den zusätzlichen Schock noch. Und da könnte es sein, dass es viele Pleiten gibt, die dann wieder in den Bankbilanzen sind und so weiter. Und deswegen wollen wir heute auch drüber reden, über dieses ganze Thema, was ist die Folge des Crashs? Haben wir eine neue finanzkrisenartige Situation oder nicht? Und das wollen wir auch gleich am Anfang machen.
Genau. Wir machen es nicht wie beim letzten Mal, wo wir das Thema Corona sozusagen in zwei Blöcke geteilt haben und vorne die Börsen betrachtet haben und hinten die Realwirtschaft, die Frage, ob eine Rezession kommt oder nicht. Wahrscheinlich verliere ich diese Wette, weil immer mehr auch Volkswirte sagen, jetzt die Rezession in Deutschland, die ist unvermeidbar. Das sagt jetzt das DIW, das sagt das IFO-Institut und selbst die Commerzbank, die sagt jetzt auch, Krämer, der Chefvolkswirt, gestern bei mir im Interview, am Montag bei mir im Interview.
Sehr schön.
Am schwarzen Montag.
Am schwarzen Montag war Herr Krämer.
Auch gesagt, das war last man standing. Es wird wahrscheinlich dann doch eine technische Rezession werden. Auch, obwohl er gesagt hat, es gibt natürlich auch positive Effekte. Gerade zum Beispiel durch diesen Ölpreiseinbruch, denn der ist ja natürlich auch ein Konjunkturprogramm sozusagen. Wenn der Ölpreis so dramatisch fällt, dann spült es sofort Geld in die Kassen der Verbraucher, die weniger an der Zapfsäule ausgeben müssen, die weniger für Zahlungsmittel ausgeben müssen.
Och,
und natürlich
immer.
Auch für Unternehmen.
Die Zapfsäule dauert.
Da dauert es immer. Das sind die Unternehmen nicht ganz so schnell, die Ölunternehmen, wie wenn es nach oben geht. Das ist klar.
Stimmt.
Aber auf der anderen Seite ist schon ein Entlastungsfaktor und eben auch für Unternehmen, gerade auch für die schwer schwer gebeutelten Airlines kommt es natürlich dann auch zur rechten Zeit. Auf der anderen Seite, das hat mir übrigens der Postchef heute Morgen auch im Interview gesagt, natürlich ist es ein gewisser Effekt, der sich daraus auch ergibt beim Ölpreis, aber sie schließen ihre Kontrakte ja länger im Voraus ab. Also es ist jetzt nicht ein unmittelbarer Effekt, der sich natürlich da in
wird's Porto fallen?
Ja,
wird's Porto wieder fallen?
Wird bestimmt nicht fallen.
Das siehst du alle.
Nein, aber übrigens vom Postchef gab es eine wirklich sehr hoffnungsvolle Nachricht heute Morgen.
Soll ich mal Trommelwirbel anmachen?
Bei mir im Interview 7:20 bin heute schon früh aufgestanden an diesem Dienstag, ja, und
danke,
um mit dem Postchef über seine Bilanz, vor allem über den Ausblick und die Bremsspuren von Corona zu sprechen. Und die Post hatte ja schon Ende Februar gesagt, wir sehen im Februar deutliche Rückgänge im Express- und Frachtgeschäft. Aber, und das war die News heute, der Postchef sagte, im März, in der ersten Märzwoche ist das Expressgeschäft wieder angezogen auf Jahresbasis, also sind stärker als ein Jahr zuvor in dieser ersten Märzwoche. Und das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Der Postchef sagte eben auch, das ist ein gutes Zeichen für die Weltwirtschaft. Konnte jetzt noch nicht davon sprechen, dass es eine Trendwende ist, aber immerhin schon mal.
Und der Defner sieht es als Trendwende, genau.
Nein, ich meine, das ist wirklich, du hast ja auch vor ein paar Wochen mal von den Frachtraten gesprochen.
So ist es.
Das sind natürlich so Indikatoren, die einfach zeigen, ob Fracht bewegt wird in der Weltwirtschaft, entweder auf dem Schiff oder im Flugzeug. Und im Flugzeug werden jetzt vielleicht möglicherweise auch ein paar eilige Dinge geliefert, weil irgendwo sozusagen Ersatzteile oder Lieferteile benötigt werden. Kann natürlich auch so ein Einmaleffekt sein erstmal, ein Aufholeffekt. Aber die Post hofft auch, dass im zweiten Halbjahr dann vieles auch wieder nachgeholt wird. Und also es gibt so ein paar Lichtblicke. Und
vielleicht sind es die Italiener, die wo das ganze Land ja mittlerweile in Quarantäne steht. Vielleicht müssen die sich jetzt ja mit der Post die Sachen liefern lassen, weil sie nicht mehr rausgehen.
Ja, es kann natürlich schon sein, dass eben so Logistiker dann auch durch den Onlinehandel dann möglicherweise profitieren. Also ich glaube, es gibt da schon auch viele Profiteure. Und ich meine, in China gehen einfach jetzt auch die Infektionszahlen deutlich zurück. Also es gibt also ein paar Hoffnungsschimmer nach diesen dunklen Tagen, die wir jetzt an der Börse erlebt haben. Aber man muss wirklich sagen, so ein Tag wie dieser schwarze Montag, das ist wirklich, der tut also mir persönlich schon körperlich weh. Ja?
Und ich finde das sehr spannend als Journalist.
Ja, aber du hast wahrscheinlich zu wenig Aktien.
Ich habe also nicht einen so heißen Reim wie du. Ich habe meine Altersvorsorge, langfristige Sachen, aber nicht kurzfristige Geschichten. Das
also ich habe natürlich auch viele Trading-Produkte und so weiter. Das ist also gehebelte Produkte. Und das ist natürlich dann, die schmieren halt dann richtig ab. Das tut richtig weh. Das schmerzt richtig. Und natürlich auch, wer Aktien in seinem Depot oder ETFs und Sparpläne hat, leidet da schon, wenn es dann einfach so nach unten rumst, um 8% im DAX. Das ist einfach nicht mehr so ein kleiner Verlust, so eine Bremsspur, sondern das merkt man halt richtig in diesen Beträgen, die dann da unten in Rot stehen. Und da kann ich jeden verstehen, der jetzt da irgendwie mit uns eingestiegen ist oder der im Januar irgendwie vielleicht auch mit größeren Summen oder was auch immer eingestiegen ist, mit Einmalsummen, der investiert hat. Das ist natürlich dann jetzt wirklich schmerzhaft. Und viele haben gestern da irgendwie dann die Reißleine gezogen,
gestern am Montag.
Panikartig, am Montag, am schwarzen Montag, die Reißleine gezogen. Und ich hoffe, dass es unsere Hörer nicht gemacht haben, sondern dass ihr sozusagen, wie wir immer wieder gesagt haben, aushaltet und die Schmerzen auch ertragt und dann auch sozusagen darauf hofft, dass es bald wieder bessere Zeiten, die besseren Zeiten, sie werden kommen, aber kein Mensch weiß, wie tief es nochmal gehen kann, ob es nochmal 10% nach unten geht, ob es nochmal so verrückte Tage geben wird, wie diesen schwarzen Montag.
Moment, aber das ist doch jetzt meine Ansage, die du jetzt hier machst. Du musst doch sagen, jetzt sind günstige Einstiegsgelegenheiten.
Ich glaube wirklich, dass jetzt wir wirklich ein Sell-Off, einen Panik-Ausverkauf gesehen haben. Und
das war der jetzt schon der Montag?
So ein Sell-Off ist ja immer dann, wird von hohen Umsätzen und von panikartigen Verkäufen, von dramatischen Abstürzen dann nochmal. Und das am Ende von zwei Wochen und mit diesen zwei Unsicherheitsfaktoren, die da plötzlich da waren, glaube ich, dass das möglicherweise jetzt der Ausverkauf war. Aber kein Mensch weiß, wohin die Börse geht. Und das ist jetzt auch nicht. Aber sagen wir mal, die Anzeichen dafür haben sich verdichtet und möglicherweise war es das. Übrigens in den Iden des März, in diesen Märztagen jetzt.
Ja. Oh,
Cäsar, die Mörder Cäsars ja seiner Zeit hier deuchten. Ja. Ja. Da habe ich persönlich, gibt es immer wieder so Wendepunkte in der,
stimmt,
in der Börsengeschichte.
Vor 20 Jahren, vor 20 Jahren war der, genau, war der Höchststand beim neuen Markt.
Genau.
Wow, genau am heutigen Tag, am Dienstag, wie wir aufzeichnen.
Stimmt, am Dienstag.
Ist der 10. Es 10. war der 10. März 2000.
Stimmt, 10.
war der
2000.
Höchststand beim neuen Markt. Also wer sich von den jungen Leuten nicht redet. Es gab damals so ein Börsensegment, das hieß Neuer Markt. Da waren junge Technologieunternehmen dabei. Die Hälfte ist davon pleite gegangen. Es gab auch ein paar, die betrogen haben. Es gibt auch noch welche, die leben davon, also die auch sehr erfolgreich noch leben. Und da war der Höchststand vor 20 Jahren.
Da habe ich mir übrigens einen Porsche gekauft. An dem Tag habe ich mir einen Porsche abgeholt. Am 10. März 2000. Den habe ich von meinen Börsengewinnen damals bezahlt. Ja.
War gut. Es war ein besserer Wert als am neuen Markt.
Das war die einzig gute Investition, weil der Rest, der da im Depot noch war, der hochgestiegen war vorher. Ich bin Gott sei Dank rechtzeitig vorher eingestiegen und hatte dann schöne Gewinne. Aber der Rest, der dann da noch war, hat sich genauso schnell pulverisiert. Nicht ganz genauso schnell, aber sich genauso pulverisiert, wie er hochgestiegen ist. Und den Porsche hatte ich dann immerhin noch bis zum Jahr 2008. Dann habe ich ihn auf der Autobahn gecrashed. Ja,
wie der neue Markt. Es scheint irgendwie da einen Zusammenhang
genau,
zu geben.
Genau. Aber der war sehr wertbeständig. Der war sehr wertbeständig übrigens. Ja. Seitdem fahre ich nur noch BVG. Das hat er jetzt auch noch gesagt.
Ich weiß noch, meine Frau hat mal erzählt, sie ist mit dem mal Porsche gefahren. Ich glaube, zum Ikea ging es. Und dann durfte sie auch mal fahren. Und sie hat die Kiste an der Ampel, glaube ich, ausgehen lassen. Das war jetzt total peinlich, weil wenn du im Porsche sitzt und die Kiste an der Ampel abfährst.
Das war ja auch nur so ein kleiner Studenten-Porsche. Ja.
Ach so.
Ja. Okay. Aber das aber dann gab es eben, das war der Höhepunkt, aber es gab eben auch die unteren Kehrtwenden, 2003 zum Beispiel, das war auch in diesen Märztagen.
Und 2009.
Und 2009 war auch die Umkehrwende in den Märztagen, in dieser zweiten Märzwoche. Möglicherweise gibt es da, keine Ahnung, muss man mal
die Frage, welche Geschichte sich wiederholt, ob jetzt nochmal der, ob wir den Höchststand.
Naja, Höchststand haben wir jetzt gerade keinen. Ja? Der war vor ein paar Wochen, in der Tat, aber jetzt haben wir auf jeden Fall möglicherweise ist das jetzt ein Umkehrtief. Ja?
Okay.
Ich weiß nicht, woran es liegt, dass das immer diese Märztage sind, warum da immer so Dinge passieren.
Vielleicht müssen wir mal
die Astrologie befragen oder sowas.
Da kommt wieder alles neu aus dem Boden, die Blumen sprießen, das Leben beginnt von neuem, der Zyklus beginnt und vielleicht ist es das?
Ja. Gestern war, glaube ich, auch ein ziemlich großer Mond oder sowas. Aber nein, wir wollen jetzt hier keine Börsenastrologie betreiben.
Es gab mal einen Börsenastrologen.
Ja, gibt es immer wieder auch.
Ja, gibt es immer wieder. Wunderbar.
Ich habe noch von keinem gehört, der reich geworden ist.
Übrigens, Tesla und der niedrige Ölpreis. Ob das jetzt die Konjunktur ist? Ich habe mich gefragt, was heißt jetzt so ein niedriger Ölpreis für Tesla? Ich meine, hier ist die Aktie auch mit abgeschmiert, ist klar. Die kostet nur noch $600 mittlerweile. Vielleicht kommst du aber in meine Wette noch rein, wenn es so weitergeht. Aber die Frage ist ja wirklich, wenn der Ölpreis so niedrig ist. Ich meine, da kaufe ich mir doch kein E-Auto. Oder hast du das nicht mal gefragt? Also nur mal so eine Frage zwischendrin, bevor wir hier unser Thema beginnen.
Aber deswegen sind ja zum Beispiel auch andere Solarkonzerne, zum Beispiel auch Chinko Solar, was ich neulich mal erwähnt hatte, oder auch Nordex Windkraftanlagen, all das ist
Nordex
ja abgeschmiert.
Hatte wirklich grottige Zahlen. Jetzt beschönige es nicht und sag nicht, ist der Ölpreis gefallen und dann haben die Nordex gleich schlechte Zahlen gemacht. Nee,
ist
die Zahlen
im Prinzip ist aber dieser ganze Sektor ist abgeschmiert, alles zweistellig prozentual abgestürzt. Und es liegt natürlich eben auch daran, dass jetzt die Investoren wieder denken, ja, wenn es Öl günstig ist, dann wird ja sozusagen die Alternativenergie dann nicht mehr so interessant. Aber man muss doch sehen, ich meine, das übergeordnete Thema ist der Klimawandel. Und bloß weil das Öl jetzt mal 30% mal kurzfristig weniger kostet, wird doch sozusagen der Umstieg in alternative Energien und der Umstieg auf den Elektroantrieb beim Auto nicht in Frage gestellt. Ja, natürlich.
Der amerikanische Konsument,
der sich einen Tesla kauft,
ist so rational, wie du es hier gerade sagst. Der denkt langfristig über die Umwelt nach. Der denkt sich so, ey, und kostet Benzin auch
eben nicht. So rational weniger. Nein, der rechnet eben nicht. Der kauft sich doch nicht einen Tesla, weil er jetzt damit irgendwie 10 Cent weniger Energie kostet.
Wie billig das ist, dann denkt er sich doch, warum soll ich mir ein E-Auto kaufen, wenn es so billig ist? Gerade diesen neuen Pickup-Auto, dann nimmst du lieber einen normalen Gasgasler.
Du kaufst doch ein Tesla oder ein E-Auto, weil du irgendwie ökologisch vorne mit dabei sein willst, weil du ökologische Elite, weil du ein gutes Gewissen haben willst und nicht als CO2-Ausstoßer durch die Gegend fahren willst, sondern ein SUV haben willst, mit dem du auch sozusagen guten Gewissens vor der Kita vorfahren kannst und so weiter. Und das ist das Publikum, das Tesla fährt und noch nicht einer, der sagt, oh,
Tesla
jetzt spare ich.
Vor der Kita vorfahren?
Ich meine, du kaufst ja doch keinen Tesla für 100.000 Euro.
Kinder
damit
und fahren
du
die mit dem Pickup von Tesla
vor. Ja, aber du
vor.
Kaufst ja doch keinen Tesla für, keine Ahnung, 100.000 Euro, damit du jetzt irgendwie auf 100 Kilometer irgendwie einen Euro sparst oder sowas. Ja? Also das kannst du ja niemals reinholen, natürlich. Also aus Kostengründen ist ein Diesel immer noch, da wirst du nie rankommen, über Jahre nicht, ja, aus reinen Kosteneffizienzgründen. Aber da gibt es andere Beweggründe, um Elektroauto zu fahren. Deswegen, glaube ich, wird Tesla das nichts anhaben und genauso wenig den Solarkonzern und den Windanlagenbauern. Und das sind jetzt auch, finde ich, da wunderbare Einstiegskurse, wie bei vielen anderen Aktien auch. Ich meine, Lufthansa, ja, muss man auch mal sagen. Ich glaube, dass Lufthansa wird.
Das hast du schon bei 15.
Habe ich schon bei 15 gesagt. Ja. Aber
jetzt sind wir 10.
Aber ja, war 10. Aber Lufthansa wird zu den Gewinnern zählen, dieser Krise. Lufthansa ist ein Konzern, der wirklich nicht so hoch verschuldet ist, der relativ gut dasteht, der 80% seiner Flugzeuge, dem gehören die, dem Konzern, und muss nicht teure Leasingraten zahlen wie andere. Kann sich die Lufthansa jetzt auch eher leisten, mal 50% der Kapazität
einfach unten stehen zu lassen.
Einfach stehen
Flugzeug
zu lassen
muss fliegen.
Und auf Kurzarbeit umzuschalten, da hast du auch nicht mehr so hohe Kosten, Kerosinpreise sinken auch. Und letztendlich wird die Lufthansa von der Konsolidierung im Markt, jetzt die erste Pleite hatten wir ja letzte Woche schon, und da in Großbritannien, da werden weitere Folgen im europäischen Flugsektor. Alitalia, die Lufthansa wollte schon lang Alitalia kaufen, das Pleiteunternehmen aus Italien. Ich glaube, irgendwann wird der italienische Staat jetzt nicht mehr bereit sein, auch da immer noch mehr Geld reinzuschießen. Die können sie bestimmt irgendwann billig bekommen. Und der Markt konsolidiert sich und die Großen in einer Konsolidierung werden immer gewinnen. Und das wird die Lufthansa, glaube ich, sein. Deswegen wird die langfristig zu einem Krisengewinner hier zum Beispiel gehören. Und viele andere DAX-Konzerne finde ich auch zum Beispiel.
Meine Damen und Herren, ich rate Ihnen einfach mal, den Lufthansa-Chart seit 2001, seit dem 11. September, seine Anschlägen anzugucken. Diese Geschichte, Konsolidierung, und es bleiben wenige übrig und die wenigen machen dann über einen Zyklus hinweg fette Gewinne. Die höre ich schon seit dem 11. September. Und wenn man den Chart sich anguckt, eine Lufthansa ist wirklich nur eine Trading-Geschichte. Die tradest du einmal von vielleicht 10 auf 15 und dann sagst du, schönen Tag noch. Weil diese Aktien haben einfach nie über einen Zyklus konstant richtig gut verdienen. Das ist einfach zu zyklisches Geschäft. Und es gibt immer wieder Männer, es scheint so ein Männertraum zu sein, immer wieder neue Fluggesellschaften zu gründen. Es muss irgendwas am Fliegen, muss was Besonderes sein. Und deswegen gibt es immer wieder Konkurrenten, die wieder eine neue billige Airline bringen. Und nochmal und nochmal. Deswegen ist der Konkurrenzdruck auch nie richtig verschwunden. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es irgendwann die Lufthansa irgendwie, die ist ja bis 30 schon mal hochgelaufen, aber das wird sie vielleicht wieder schaffen. Aber das ist keine Aktie fürs Leben, die man sich kauft.
Dann kann man sie bei 30 dann auch, verdreifachen kann man es wegen mir drauf.
Ich würde sagen, von 10 bis 15 würde ich die mal traden und dann wäre aber auch gut.
Naja.
Aber immerhin gibt es Chancen, du hast völlig recht.
50 bis 100% Kurschance oder möglicherweise 200%. Also das ist dann, glaube ich, dann schon drin in diesem Markt. Aber es ist halt dann wirklich ein Markt für absolut Mutige. Oder jetzt halt einfach auf der Jagd nach Dividendenperlen. Ich habe letzte Woche auch schon mal BASF angesprochen. Natürlich werden die verprügelt, ja.
Vielleicht werden die ihre Dividende kürzen.
Vielleicht werden sie,
aber jetzt Dividendenperle wäre ich jetzt sehr vorsichtig.
Erstmal haben sie die Dividende für das letzte Jahr angehoben, ja. Und
gut, aber da weiß gar nicht, wie weit die Krise kommt. Das können wir ja kleiner diskutieren. Ich glaube, wenn jetzt die größere Krise kommt, dann wird es wie 2008, 2009 nämlich auch Kürzungen geben und dann sind Dividendenwerte nicht so gut. Aber die Idee, die man mal jetzt machen könnte, Aktien, die man schon immer haben wollte, gibt man einfach mal so ein Limit rein und sagt, okay, ich will jetzt mal eine Daimler, die ist ja nochmal gefallen. Da sagt man sich, ey, ich könnte mir Daimler unter 30 will ich haben, dann gibt man einfach ein Limit ein, sagt, ich will die haben unter 30 und wenn die Daimler dann mal fällt an einem Tag wie gestern, an einem Montag, am Schwarzen, dann kriegt man die halt zu einem Abstauberpreis. So Abstauberlimite sind in diesem Umfeld für Leute, die wirklich mutig sind und wirklich Spielgeld nur einsetzen, ist es wahrscheinlich wirklich eine Strategie, mal zu gucken, was man haben wollte schon immer und das dann vielleicht günstig zu haben.
Ja, Spielgeld oder nicht. Also es gibt ja auch wirklich Investoren, die sozusagen auch Gelder verwalten oder Privatinvestoren, die halt auch gerne in Einzelaktien investieren, weil man muss jetzt eins sehen, Aktien werden noch mehr alternativlos sein als Anlageform nach dieser Krise.
Ist noch alternativloser?
Es gibt immer noch. Nein, ich meine, die Zinsen sind jetzt infolge der Krise nochmal gefallen an den Märkten und die Notenbank, die Fed hat schon reagiert mit einer massiven Notzinssenkung und sie wird nochmal die Zinsen senken, die EZB wird reagieren und das Ganze, wie gesagt, macht dann am Ende dieser Krise die Aktie immer noch zur einzigen Alternative, die es letztendlich noch noch gibt, um irgendwie rentierlich sein Geld anzulegen. Das wird durch diese Krisen auch verstärkt. Und darauf werden sich die Anleger dann auch wieder besinnen, wenn jetzt das Schlimmste mal in Sachen Corona-Panik vorbei ist und den wirtschaftlichen Folgen, die wir da sehen. Das bin ich der festen Überzeugung. Und deswegen, wer jetzt schon auf die Jagd nach Dividendenperlen gehen möchte, der kann sich einfach mal gucken, wo hohe Dividenden
bezahlen. Also eine BASF oder keine Ahnung, oder andere Sachen, die wirklich richtig verprügelt. Du bist doch so ein großer Fan von, DAX, diese Abspaltung von Bayer,
Covestro.
Covestro, genau.
Ist auch verprügelt worden, genau.
Die ist richtig verprügelt worden. Mittlerweile finde ich die wieder attraktiv. Ja. Aber die waren.
Nein, aber Covestro ist ja das Gleiche, eben auch Chemiekonzern, eben auch vor allem auf Autozulieferung, deswegen doppelt verprügelt letztes Jahr schon. Infineon übrigens auch extrem verprügelt. Ja.
Gut, die dürfen auch in Amerika möglicherweise jetzt das nicht übernehmen. Die haben schon wieder ein Problem.
Nein,
die,
heute an diesem Dienstag haben kommt sie? Jetzt die Nachricht, dass sie dürfen wahrscheinlich sie? Sehr gut steht, dass sie die Übernahme durchkriegen.
Doch kriegen,
von
okay.
Cypress. Ja, das war, deswegen liegt an diesem Dienstag. Wir zeichnen ja vor Börsenbeginn auf, deswegen haben wir sozusagen die aktuelle Kursentwicklung des Dienstags nach dem schwarzen Montag noch nicht mit drin in unseren Betrachtungen und Überlegungen.
Betrachtungen. Aber und bei den Tagesschwankungen kann das schon mal 1000 Punkte.
Nein, aber das ist jetzt einfach mal so ein paar Ideen und einfach mal wieder ein bisschen einen klaren Kopf zu kriegen nach wirklich nach dieser Panik und an so einem Montag, da sitzt ja dann wirklich, schaltet das Gehirn so ein bisschen in Panikmodus und dieser Fluchtreflex aus der Steinzeit setzt ein und sagt, okay, nix wie weg hier, am liebsten würde man alles verkaufen und man muss einfach dann stark sein und durchhalten und entweder einfach nicht mehr hinschauen, ja. Unser Eins muss ja hinschauen, weil wir beruflich darüber sprechen müssen und kann nicht
der einfach Dietmar den Kopf saß in den gestern Sand im Studio,
stecken. Gestern ein bisschen bleich. Ja. Und dann kam auch der Chapitz zu mir ins Studio und dann haben wir mal die Geschichte der größten Börsencrashs an diesem schwarzen Montag nochmal durchgenommen als kleine Ermutigung.
Ja, also, und er hat,
es ist doch gar nicht so schlimm.
Wir begannen mit dem
29 war viel, viel schlimmer.
Genau. Da sahen wir nämlich irgendwie eine Zehntelung des Dow Jones und es dauerte wirklich, wir haben ja ausgerechnet 25 Jahre. Also wer am Höchststand 1929 eingestiegen ist, musste 25 Jahre warten. Das ist, glaube ich, die längste Periode in der Börsengeschichte. Beim DAX musste man ja nur 14,7 Jahre warten. Und beim Dow Jones, wie gesagt, wenn man diese Periode mitmachen musste, 25 Jahre. Aber wir hoffen nicht, dass es so eine schlimme 29er Weltwirtschaftskrise wird. So, hoffen wir.
Das hoffen wir.
Also wer das sich angucken will, bei Welt.de gibt es das Video noch zu gucken. Welt.de gibt man einfach ein, bei der Suche Chapitz und dann kriegt man das Video an.
War sehr schön. Vor der Videowall mit den schönen Charts. Wir standen da sozusagen vor dem Crash-Gebirge.
Ja.
Nicht des Arztgebirges, sondern des Crash-Gebirge.
Meine Kinder haben das ja auch angeguckt und sagten, du hast mir jetzt zu viel geredet, Papa, der Defner musste dich dann stoppen.
Ja, zum Schluss hat mir die Regie gesagt, Schluss machen, unsere Sendezeit war vorbei.
Trag den raus, den Chapitz.
Ich wollte es vorsichtig machen. Also mal,
Holger, ich habe einfach weitergeredet.
Wenn er schon mal reden darf.
Genau.
So. Ja, aber das nochmal, das mit den Abstauberlimits, super Idee von Holger. Und die kann man ja auch gestaffelt reinlegen. Dann kann man sagen, jetzt mache ich nochmal ein Abstauberlimit, nochmal 10% runter und dann mache ich nochmal 20% drunter für das super, super Schnäppchen. Und muss man natürlich immer das nötige Kapital auch haben. Und wer jetzt noch Pulver trocken hat, ist natürlich glücklich und kann sozusagen auf Schnäppchenjagd gehen. Wie gesagt, kann immer noch mal 10% oder 20% bei Einzelaktien auch fallen oder auch, das Ganze kann man natürlich auch mit ETFs machen.
Also wer glaubt, dass das Dietmar-Szenario kommt, dass es jetzt wieder aufwärts geht, der kann sich einfach mal ein paar Bankaktien machen. Die Commerzbank ist so weit gefallen, 40% innerhalb von 2 Wochen. Deutsche Bank genau das Gleiche. Da kann man Abstauberlimit
vorher doch so einen Lauf gehabt, über die 10 Euro gegangen und jetzt sich fast halbiert.
Ja.
Und das in der Woche des 150. Geburtstags. So, aber sie haben ja Jubiläum abgesagt.
Ja,
wegen Corona.
Ja, wegen des Virus.
Das war ein wunderbarer, wunderbarer Vorwand, um die Feier absagen zu können, um da nicht zu sitzen vor Bundespräsidenten.
Warst du eigentlich eingeladen?
Natürlich nicht.
Ich auch nicht.
Hallo,
ich meine, beide nicht eingeladen.
Tausend Ehrengäste. Ich glaube nicht, dass wir da
eingeladen sind. Bin ich vielleicht Influencer und deutsche Bankcharts rauf und runter bei Twitter? Mich hört ja keiner ein. Also, zum Jahresanfangsempfang war ich eingeladen.
Ich auch nicht eingeladen.
Auch nicht.
Nein.
Aber gut, bis zu 100, vielleicht beim 200 Jahre wäre ich vielleicht eingeladen. Bis dahin müssen wir es schaffen diesmal, dass wir eingeladen werden.
Bis dahin aushalten, ja?
Nein, dass wir eingeladen werden.
Ich meine, bist du immer altersmäßig.
So, ja.
Es ist ja dann schon betagtes Alter, wo man dann auch Corona-anfällig wird. Ja?
Gut, wer weiß, was es bis dahin gibt.
Was
gut.
Es da für Viren gibt.
Gut, jetzt haben wir die Märkte Revue passieren lassen und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Und die stellt sich ja wirklich jeder. Was haben wir jetzt für ein Szenario? Und das haben wir auch gestern Abend in der Börse am Abend versucht zu besprechen, das mal einzuordnen. Jeder Crash ist natürlich anders, ist keiner gleich dem anderen. Immer eine Sache ist immer gleich. Menschen haben ein zu optimistisches Weltbild, denken, es könnte irgendwie gar nicht anders kommen und dann kommt es doch anders und dann auf einmal, huch, oh, und dann geht's runter. Das ist ja meist so die Idee. Einmal dachte man, Häuserpreise können nicht fallen. Das andere Mal dachte man, ach, ich habe doch eine Risikoabsicherung mit meinem Portfolio gemacht. Das war 87, diese automatischen Handelsprogramme, funktionierte auch nicht. Oder in den 2007, das war das mit den Häuserpreisen. Und 29 dachte man, hey, goldene 20er, Erster Weltkrieg vorbei, Innovation und jetzt geht's richtig los. Und dann war die Weltgemeinschaft dann doch etwas fragiler und alles klappte nicht richtig. Und meines Erachtens, und das wäre jetzt mein Anfangsstatement und die Diskussion, es kommt darauf an, ob wir diese Negativspirale nach unten, die wir gerade erleben, die ist ja wirklich wahnsinnig stark, ob es geschafft wird, diese Negativspirale nach unten zu durchbrechen. Sei es durch Notenbankaktionen, wir hatten ja schon, du hast sie angesprochen, schon von der amerikanischen Notenbank, die schon 50 Basispunkte gemacht hat und die auch Liquidität angekündigt hat, hat bisher noch nicht geholfen. Die EZB wird ja diese Woche wahrscheinlich auch irgendetwas machen. Und die Frage ist, wird das helfen, beziehungsweise wird die Politik es schaffen, mit großen Konjunkturprogrammen da zu machen? Meines Erachtens haben wir sowohl, was das Coronavirus anbetrifft, den Tipping Point überschritten. Also es ist nicht mehr beherrschbar. Wir können nicht mehr die Kette nachvollziehen. Deswegen breitet sich das ja auch jetzt exponentiell aus. Und selbst die Weltgesundheitsorganisation spricht von Pandemie. Und ich glaube auch, dass bei der Weltwirtschaft was Ähnliches passiert ist. Auch da haben wir den Tipping Point schon gesehen. Also ist da was kaputt gegangen, was, glaube ich, nicht so schnell wieder funktioniert. Was jetzt die Gefahr ist, dass wir so einen Domino-Effekt haben, dass wir haben ja jetzt Lieferunterbrechungen gesehen aus China. Viele Mittelständler in Deutschland können nicht mehr weiter produzieren, weil sie die Produkte nicht kriegen. Andererseits gibt es viele Unternehmen, die jetzt darunter leiden, weil die Wirtschaft in einigen Bereichen ganz stillsteht wegen des Virus. Und es könnte dann sein, dass da Kredite ausfallen, dass in größerem Stil passiert, dann über diese Ausfälle könnten bei Banken in den Kreditbüchern könnte es zu nötigen Abschreibungen kommen, dann haben wir wieder diese Infizierung im Finanzsystem, dann müssen die Banken sich wieder versuchen, im Interbankenmarkt Geld zu besorgen, dann würden wieder die Risikoaufschläge nach oben gehen und dann hätten wir eigentlich wieder so ein Szenario von 2008. Und meines Erachtens wird es nicht genauso schlimm kommen wie 2000, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir jetzt so eine Art Dominoeffekt mit kaputten Krediten kommen. Was auch daran liegt, dass gerade in den letzten Jahren haben Unternehmen das Niedrigzinsumfeld genutzt und sich richtig viele Kredite gegönnt, würde mein Sohn sagen. Und man muss sagen, 7 Billionen Dollar sind an neuen Krediten aufgenommen worden und zwar insbesondere in diesem Bereich Triple B. Das ist so ganz knapp über Junk. Das ist noch gerade so Investment Grade. Es gibt ja verschiedene Bonitätsklassen und das ist so an der Stufe zwischen Investment Grade, das ist die solide Bonität, und Junk Status, das ist die unsolide. Und wenn dieser große Betrag, der jetzt da liegt, wenn da jetzt größere Rückstufungen durch die Ratingagenturen kommen und die Unternehmen von Investment Grade auf Junk abgestuft werden, da braucht es ja nicht viel, da braucht es nur 2, 3 Abstufungen, dann könnte halt so eine richtige Junk-Welle über den Markt schwappen und das könnte auch nochmal am Bondmarkt für Ärger sorgen und dann würden die Leute gucken und würden sagen, oh, bei Banken, das sind ja auch so, da sind ja auch Kredite von Unternehmen, die auch ähnliche Qualität, dann müssen wir das auch abstufen, dann könnte es zu einer Spirale kommen. Das wäre mein Szenario und deswegen glaube ich schon, dass wir nicht so schnell zur Tagesordnung wieder übergehen können, dass wir nicht ein V-förmiges Szenario von hier haben, sondern dass wir schon nochmal eine größere Krise durchleiden und dass wir auch, glaube ich, weltwirtschaftlich in diesem Jahr deutlich weniger als 2% wachsen und 2% ist immer die Grenze, die man so Rezession nennt, weil die Weltbevölkerung 2% wächst und wenn wir weniger wachsen als die Weltbevölkerung, heißt es ja faktisch schrumpfen und deswegen denke ich, dass wir eine größere, ich würde es Weltwirtschaftskrise, klingt immer so groß und man denkt immer an 1929, aber ich glaube schon, dass wir eine größere Krise haben, die sich auch an den Märkten noch spiegeln wird und die dann auch den DAX unter die 10.000 Punkte noch drücken wird.
Am Schwarzen Montag waren wir auch knapp schon an dieser Grenze dran. Da hat ja nicht mehr viel gefehlt im nachbörslichen Handel. Da ging es schon bis auf 10.400 ungefähr runter.
Fehlten noch fast 4%.
Ja, aber 4% ist ja quasi ein Rutsch. Ja. Also ist ja, das schaffst du ja an einem halben Tag oder in den ersten 10 Handelsminuten, wenn es sein muss. Ja, an einem schlechten Tag. Ja. Dieser Dienstag ist ein Turnaround Tuesday an den Börsen. zumindest so, wie es aussieht an diesem Morgen, an dem wir aufzeichnen. Kann immer anders kommen. Zu diesen vielen Fakten, die genannt wurden, fangen wir nochmal an bei der Epidemie, bei der Pandemie. Ja? In der Tat, sie breitet sich weltweit aus und ich glaube, man muss das wirklich Pandemie nennen mittlerweile. Es gibt wohl kein Land mehr, das verschont wird. Aber auf der anderen Seite, das gute Zeichen ist eben, dass in China es eben eine gegenläufige Entwicklung gibt. Wir haben an diesem Dienstag nur noch 19 neu nachgewiesene Virusfälle und 17 weitere Todesfälle und das ist die niedrigste Zahl von Todesfällen seit 6 Wochen in China. Da kann man immer zweifeln an diesen Zahlen, die aus China kommen, aber die neue Messmethode ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen alt und da gibt es eine kontinuierliche Abwärtsentwicklung und Fakt ist, dass einfach die Fabriken wieder anlaufen und wie gesagt, auch der Postchef hat das ja berichtet, dass die Frachtraten im Flugzeugfrachtgeschäft bei DHL jetzt in der ersten Märzwoche hier wieder im Jahresvergleich sogar angestiegen sind. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und er sagt eben auch, dass eben in China das Geschäft wieder anläuft für die Post. Und offenbar erholt man sich dort von dieser sehr, sehr starken Epidemie, die ja China wie kein anderes Land getroffen hat. So, wie das in den anderen Ländern abläuft, Italien ist momentan wirklich sehr, sehr kritisch. Das ganze Land ist abgeriegelt und wenn uns ähnliche Szenarien drohen, dann sicherlich gibt es überall noch deutlichere Bremsspuren in den einzelnen Wirtschaften. Also Italien kommt sicherlich nicht an einer Rezession vorbei und es wird wahrscheinlich doch eine und deutliche
italienische
Rezession.
Banken.
Ja. In Italien ist wirklich überschuldeter Staat, der da wieder die hochverschuldeten Banken und so weiter. Also nicht verschuldet ist, sondern eben da kann die Zahl der Problemkredite natürlich schnell größer werden. Ich würde jetzt mal sagen, wir diskutieren jetzt mal Ex-Italia. Ja, Klammern Italien mal
aber
raus.
Da könnte man das klassisch sehen. Ich würde sagen, in Italien wird man das richtig sehen, wie dann die Problemkredite hochgehen, dann wird die EZB wahrscheinlich kommen, wird den italienischen Banken dann irgendwie abnehmen.
Ja,
wird sagen,
guck ein Klassiker
mal.
Werden, ja. weil halt einfach das immer noch nicht die Folgen der Finanzkrise dort sozusagen abgearbeitet
sind. Gut, dann klären wir das aus. Es ist nur die 8. größte Volkswirtschaft der Welt. Das wollte ich nur kurz einwerfen, dann erzähl das positive Szenario Ex-Italien.
Wir können ja vor allem mal auf die USA gucken, ja. Und in den USA macht er an diesem Schwarzen Montag ja vor allem die Sorge, dass dieser abgestürzte Ölpreis zu wirklich Kreditrisiken vor allem führt bei den Banken die Runde, weil eben viele dieser Schieferölunternehmen auch hoch verschuldet sind und die halt bei diesem Ölpreis von um die 30 oder unter 40 Dollar nicht mehr profitabel wirtschaften können. Und da hat man jetzt wirklich die große Sorge, dass viele dieser Schieferölfirmen in Schieflage geraten, dass das eben die Kreditbücher auch der amerikanischen Banken deutlich belasten wird. Deswegen sind ja auch die amerikanischen Bankaktien wahnsinnig abgeschmiert. Und natürlich auch die Deutsche Bank, die ja auch im Amerika-Geschäft stark ist und die ja auch gerade
Überall dabei ist. Eine globale Bank.
Überall, wo es eine Möglichkeit einer Krise gibt. Ja.
Never waste a crisis. Das könnte das neue Motto sein, der Deutschen Bank.
Die Deutsche Bank hat ja gerade Maxime ausgegeben, ja, wir wollen jetzt verstärkt im Kreditgeschäft hier. Jägermentalität hat ja der Herr Sewing gefordert. Ja.
Da gibt es bestimmt viel zu
bestimmt
jagen.
Viele neue Kredite ausgegeben, egal. Es ist natürlich klar, ein Problem für die Banken. Ja, die Anzahl der Problemkredite wird sicher steigen, aber ich glaube jetzt mal zumindest diese Ölpreisgeschichte wird auch relativ schnell wieder vielleicht erledigt werden. Dass zumindest wir sehen jetzt wieder einen Anstieg beim Ölpreis. Ich glaube, dieser Ölpreiskrieg zwischen den Saudis und den Russen ist jetzt auch nur so eine Machtgeschichte, dass die Saudis sagen, wir drängen jetzt, sie zeigen einfach mal den Russen, wo der Hammer hängt. Und weil die Saudis können einfach für 30 Dollar auch noch profitable Öl aus dem Wüstensand holen.
Die können für 9 auch noch was machen. Ja. Zwischen 6 genau. und 9 sind die Dollar
genau.
die
ja. Und deswegen
Dollar
können
Barren,
die alle ja. an die Wand fördern sozusagen. Und das ist, glaube ich, jetzt einfach mal so eine Machtdemonstration. Und letztendlich ist ja auch den Saudis nicht geholfen, wenn quasi OPEC und alle anderen Förderabsprachen mit OPEC Plus, die Russen sind ja nicht in der OPEC, da nicht mehr funktionieren. Sondern ich glaube, die wollen einfach die Russen wieder an den Verhandlungstisch zurückholen. Situation. Und ich glaube, Donald Trump, der wird seinen Freunden in Saudis auch nochmal deutlich am Telefon gesagt haben, Leute, so geht's nicht.
Ihr macht der hat den Russen das gesagt. Der Herr Mnuchin hat den Russen angerufen, hat gesagt, also, wir sind an soliden Sachen im Ölmarkt interessiert und nicht an größeren Schwankungen. Das war schon der erste Anruf, den er getätigt hat.
Ich glaube, ich wette, dass Trump auch die Saudis angerufen hat. Ja, ich meine, die sind ja immer noch hier die treuen Verbündeten, trotz aller Khashoggis und aller Probleme in dieser Welt. Ich glaube, dass Trump hat vor allem ein Rieseninteresse, dass seine Ölindustrie nicht kaputt gemacht wird. Und das würde natürlich auch die Amerika in die Rezession stürzen. Und deshalb Wahljahr. Also Trump wird alles tun, alles vermeiden, damit die USA nicht in eine richtige Rezession stürzen. Vielleicht mal kurzzeitig, aber er steuert ja jetzt schon dagegen. Jetzt will er so Steuersenkungen für Lohnsteuerzahler auch durchsetzen und vorgeschlagen.
Die zu Hause sitzen und kein Geld verdienen. In Amerika ist es nämlich so, da gibt es keine Lohnfortzahlung, Krankheitsfall. Das bringt dir sehr viel, wenn du zu Hause sitzt in Quarantäne und unter Quarantäne und eine Lohnsteuersenkung kriegst, du kriegst nämlich 0 Euro oder Dollar in Amerika. Also das ist ein
Problem. Aber da gibt es ja auch schon Gedankenspiele, dass man da irgendwie sozusagen Vorzahlungen macht und so weiter. Auch das, ich glaube, da gibt es noch viele Maßnahmen, die sich Trump und seine Regierung da ausdenken werden. Die werden und notfalls dann Helikoptergeld, Paychecks verteilen im Wahljahr, wenn es schlimmer kommt, damit sie die US-Wirtschaft stabilisieren.
Aber ist das was Nachhaltiges?
Also
das
Nein, wir reden jetzt nicht drüber nachhaltig. Es geht ja darum, ob jetzt eine Finanzkrise und ob dieser große dynamische Lawineneffekt jetzt, der
gestoppt werden kann. Ob wir den mal noch ein paar Monate noch mal so ein bisschen aufhältst und dann passiert. Das ist ja das Problem.
Nein, das ist nicht das Problem. Sondern ich glaube, dass man jetzt wirklich aus der Finanzkrise auch gelernt hat, weil damals hat es ja dann letztendlich funktioniert, dass man im Jahr 2009 mit massiven Konjunkturspritzen, Notenbanken, massive Konjunkturspritzen der Regierungen, die Abwrackprämie in Deutschland, was auch immer. Jeder Regierung hat sich da was ausgedacht. Die Chinesen sind massiv mit Konjunkturprogrammen reingegangen und dann hat man es geschafft, 2009 diese Abwärtsspirale zu stoppen. Und dann ist eben keine Weltwirtschaftskrise daraus geworden, wie 1929, die dann eben 10 Jahre gedauert hat und zu einem Weltkrieg geführt hat, sondern das hat man eben mit massiven Maßnahmen. Und das wird man dieses Mal auch tun können. Die Maßnahmen sind noch nicht alle sozusagen ausgerollt, aber man hat sie in der Schublade und die Notenbanken haben angefangen, die Fed hat eben diese Notspritze verteilt, kam in den Märkten erstmal nicht gut an, weil man es als Panikreaktion wahrgenommen hat, aber ich glaube schon, dass man das dann auch noch zu schätzen weiß, die Fed hat noch Pulver trocken sozusagen, kann bis auf null runtergehen mit den Leitzinsen und viele denken, dass ja auch in Amerika dann die Marktzinsen auch negativ werden können, möglicherweise auch die Leitzinsen negativ werden können.
Wunderbar,
Da ist noch Möglichkeit, die EZB hat nicht mehr so viel Pulver trocken, aber die kann auch nochmal, die kann vor allem Unternehmensanleihen jetzt verstärkt kaufen, weil da gibt es ja dieses Kreditrisiko bei den Unternehmensanleihen und das würde natürlich den Bankenmarkt und die Banken auch stabilisieren und wir sind gespannt, das ist natürlich die absolute Bewährungsprobe von Christine Lagarde am Donnerstag bei
bisher hat sie noch nichts gerissen.
Aber jetzt.
Da gab es eine dünne Erklärung, wir gucken und dann gab es noch Montagabend die Nachricht, dass es einen EZB-Corona-Fall gibt und wir wünschen gute Besserung.
Das hat die EZB bisher fertig gemacht. Die macht es halt nicht voreilig jetzt, sondern die macht es an der Sitzung. Ja, bis Donnerstag halten wir schon noch aus.
Aber, sage ich vielleicht ein paar Argumente gegen. Also, Trump ist ein Monsterrisiko. Also der Typ, wie er mit der Corona-Krise umgeht, das zeigt ja wirklich, ist ja bar jeder Vernunft. Er hat dann irgendwie getwittert am Montag, die Fake-News-Media hätten den Crash verursacht. Also wirklich einen größeren Schwachsinn. Blödsinn. Mike Pence als obersten Corona-Experten einzusetzen, ist wirklich, also da weiß ich nicht, was man da macht. Da ist ja selbst Bernie Sanders, der Herausforderer Demokraten, clever und nimmt einen Virologen und nicht irgendeinen Vizepräsidenten, der, glaube ich, von Gesundheit jetzt nicht so viel Ahnung hat. Also dieses Handling dieser Corona-Krise, das ist ein Riesenproblem und man weiß nicht, was Trump macht. Du hast natürlich recht, er will wiedergewählt werden, er wird wahrscheinlich alles tun, um wiedergewählt zu werden, aber das birgt natürlich auch Risiken. Und du darfst nicht vergessen, wir haben in Amerika selbst, als die amerikanische Konjunktur gut lief, hat er schon 1 Billion neue Schulden gemacht. Das war im letzten Jahr. Und jetzt, wo die Konjunktur nicht mehr läuft, will er noch mehr machen. Also ich meine, das irgendwann ist auch Amerikas Schuldenmachkapazität ein bisschen begrenzt und dann werden vielleicht auch, wird das Vertrauen irgendwann mal sinken. Und die Notenbanken haben auch nicht mehr, du hast es ja angesprochen, 2008 waren die Zinsen wesentlich höher, da hast du noch Spielraum nach unten. Die EZB ist auf dem Rekordtief und da ist nicht mehr viel zu machen. Natürlich kann sie jetzt allen Leuten sagen, eure Risiken, die ihr auf euren Büchern habt, die übernehmen wir mal. Aber ist das was Solides? Ist das ein Markt- und Preisfindungsmoment? Oder ist es einfach nur versuchen, irgendwie alles zu machen, um diesen Aufschwung, der jetzt schon wirklich seit 11 Jahren anhält, noch irgendwie ein bisschen länger zu machen. Lass die Leute an Corona sterben oder was auch immer und lass die Unternehmen pleite gehen und die Leute arbeitslos werden.
Nein, ist doch gut, wenn man so Sachen, zum Beispiel Kurzarbeitergeld hat.
Das ist super. Dass man Leute in Beschäftigung hält.
Ja, da kannst du ja auch sagen,
den Banken, wenn sie Risiken eingegangen sind und wenn sie Kredite jemanden vergeben haben, die nicht von soliden Unternehmen sind, dann kann ich den Unternehmen einen Überbrückungskredit geben, damit sie ihre Zinsen weiterzahlen können. Aber jetzt den Banken ihre unsoliden Kredite abzukaufen, zu sagen, ihr könnt die bei mir einreichen, dann gibt es noch
Kredit
irgendwie
eine... Der Kredit für einen Messebauer ist jetzt ein unsolider, das war ein solides Unternehmen. Ein Messebauer war über Jahre lang ein wunderbar solides Geschäftsmodell.
Aber dann soll der Staat
jede Bank hat einem Messebauer einen Kredit gegeben. Und plötzlich hat
dieses... Aber das ist doch eine Staatssache. Das soll der Staat kommen, soll einen Überbrückungskredit machen und fertig. Und jetzt soll nicht die Notenbank kommen und sagen, liebe Banken, wir machen euch eine Sonderfazilität, eine ELA, eine Emergency Liquidity Assistance auf und ihr könnt euren ganzen Schrott, den ihr schon immer bei uns ableben wollt, bei uns abgeben. Wenn sowas passiert, das ist für mich, hat es nicht mehr mit Marktwirtschaft zu tun. Natürlich muss das Unternehmen, was unverschuldet in die Krise jetzt gerät, muss irgendwie eine unbürokratische Hilfe kriegen. Kurzarbeitergeld bin ich auch ganz bei dir. Okay. Aber die Notenbanken kommen ja schon, wenn es so ein bisschen an den Märkten zippelt, 10% runter, da müssen wir schnell mal eine Notzinssenkung machen. What the hell? Ich meine, das kann doch nicht sein. Was mal, wenn ein Markt sich von seit 2009 vervielfacht hat, dann geht es auch mal 20% runter. Dann kann ich nicht gleich den Feuerwehrmann spielen, wenn es mal ein bisschen runter geht. Das ist nun mal so. Und das nervt mich an der Sache. Und irgendwie, klar, vielleicht schaffen wir das irgendwie mit so Notflässchen und sonst wie noch das aufzuhalten und dem Trump seine Wiederwahl noch zu gehen. Aber meines Erachtens wäre es besser, wenn man auch mal einen gewissen Ausleseprozess jetzt walten lässt. Und ich will niemanden irgendwie zwangsweise irgendwie sterben lassen oder sonst wie, um zu zeigen, dass das Gesundheitswesen nicht funktioniert. Ich will einfach nur sagen, ein bisschen Marktwirtschaft kann man auch in der Krise walten lassen. Man muss nicht alles versuchen, irgendwie zusammenzuhalten und jede Pleite auch immer abzuwenden und so weiter. Da wird es nämlich nie eine Bereinigung geben.
Ich meine, ob der Staat jetzt rettet oder die Notenbank, das ist dann immer
ein Riesenunterschied.
Das andere sind einfach ungewählte Bürokraten, die einfach sagen, machen wir doch mal.
Der Staat.
Aber die ungewählten Bürokraten sind unabhängiger und haben im Zweifel mehr Kompetenz als der gewählte Volksvertreter. Ja? Das ist nicht immer gesagt, dass die gewählten Vertreter, ich meine, ich erinnere an die Aufsichtsräte in den Banken, in den Landesbanken bei der Finanzkrise 2008. Ja? Da saßen überall super demokratisch legitimierte Leute, die aber von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten und ihre Banken so kontrolliert haben, dass sie alle in die Finanzkrise reingerettet sind. Und die Landesbanken mussten damals alle vom Staat gerettet werden. Ne? So viel zu den schlauen gewählten Vertretern. Ich bin hier überhaupt Demokrat und so weiter, das ist keine Frage. Aber manchmal ist es eben auch gut, wenn man sozusagen Experten hat, die auch unabhängig von Winden der Politik und anstehenden Wahlen dann agieren können. Das tut zum Beispiel die EZB sehr, sehr gut, ob es dem deutschen Sparer Michel jetzt gefällt oder nicht. So. Das zur EZB und ich, wie gesagt, und entweder man sagt, man muss Eingriffe machen, finde ich dann die Notenbanken unter Staat und das hat sich bewährt in der Finanzkrise 2008, 2009, dass beide konzertierte Aktionen gemacht haben. Die G7-Staaten haben sich jetzt auch schon, die Staaten und die Notenbanken verabredet, dass man konzertiert gegen diese Risiken vorgehen will, damit man eben keine Weltwirtschaftskrise verursacht. Und gut, du sagst jetzt, sie kommt und dann argumentierst du natürlich dafür, dass sie auch kommen soll.
Ich habe nur gesagt, dass es mal ein Stückchen weiter. Ich bin nicht von der großen Weltwirtschaftskrise. Ich habe schon gespannt, dass es sich niederschlagen wird. Und wenn die Welt mal unter 2% wächst, ein Jahr, was eine Rezession quasi wäre, was ich als Krise bezeichnen würde, dann ist das doch nichts Schlimmes. Ich muss doch nicht auf Teufel komm raus versuchen, alles irgendwie zusammenzuhalten. Und ich will nicht jetzt eine Massenarbeitslosigkeit hervorrufen. Ich will jetzt kein Leid über die Menschen bringen, so nach dem Motto, wir müssen leiden, damit wir den nächsten Aufschwung hinbekommen. Der Crash ist die Lösung, wie wir hier auch schon mal Crash-Propheten hat. Das ist auch nicht meine Strategie. Nur ich sage, man muss auch mal ein System, wenn ein Zyklus ist,
aber wo machst du denn die Grenze jetzt hier? Also der Messebauer muss vom Staat gerettet werden. Die Bank aber darf nicht gerettet werden. Also der Messebauer hat einen guten Arbeitsplatz. Der Bankarbeitsplatz ist ein schlechter Arbeitsplatz.
Nein, das habe ich nicht. Aber ich sage,
bloß weil die Bank Kredite vergibt. Also
ich aber meine, ich kann nicht jetzt ja alle Kredite den Banken abnehmen und für diese wirtschaftlichen, wenn jetzt der deutsche Bankchef sagt, ich bin der Jäger und jage jetzt Kredite, dann soll er das ja tun, schön. Aber dann kann es nicht irgendwann sein, dass ich ihn dann da raushaue und sage, ja, hast du leider daneben geschossen und hast den falschen Kram ins Portfolio gelegt und ich rette dich da raus. Das meine ich damit.
Aber für eine befristete Zeit, für Kredite, die konjunkturell aufgrund einer unvorhergesehenen Situation unter Wasser geraten sind, finde ich, da haben die Notenbanken dann eben auch dieses Sicherheitsnetz aufzuziehen, weil sie letztendlich, ihr Auftrag ist Geldwertstabilität, ganz klar, aber die Geldwertstabilität,
es geht um Liquidität, aber nicht um Insolvenz. Also es geht ja um eine Solvenzfrage und Liquiditätsfrage. Wenn du kurzfristig Liquiditätsprobleme hast, dann ist das eine Sache für die Notenbanken, klar. Aber geht es eigentlich um eine Insolvenzfrage, dann ist es nichts für die Notenbank. Dann musst du auch mal sowas zulassen. So, das
gut,
ist
im Einzelfall würde man das dann auch mittelfristig zulassen und ich glaube, die Banken sind ja auch so viel besser aufgestellt als 2008, dass sie da auch einzelne...
Etwas stabiler, zumindest etwas, was das Eigenkapital etwas,
genau,
betrifft.
Die Kernkapitalquote ist deutlich besser in Europa als 2008 und vor allem die amerikanischen Banken, und nochmal zurückzukommen auf Amerika, wo man sich ja auch die großen Sorgen macht, die sind ja viel besser aufgestellt, die haben ja richtig prächtig verdient, die haben auch gute Rücklagen und so weiter, und ich glaube, die können das puffern, auch wenn da mal ein paar schiefe Ölunternehmen dann pleite gehen werden und wenn ein paar Airlines in Europa pleite gehen werden und so weiter, dann wird man das puffern gehen. Und ich glaube eben nicht, dass, was du als These vertrittst hier in der Diskussion, dass es wieder zu einer weltweiten Finanzkrise kommt. Und man darf ja nicht vergessen, 2008, das war ja wirklich eine Finanzkrise, die aus dem System herauskam. Und jetzt ist es ja nur, in dem Fall sind ja nur die Banken die Opfer. Und vorher waren sie ja die Täter, die diese Brandbeschleuniger in den Büchern hatten, weil sie diese Immobilienkredite verbrieft haben und sozusagen weltweit verteilt haben und die überall rumlagen wie einfach vergiftete Ampullen und keine Bank der anderen mehr getraut hat. Die haben sie ja selber nicht mehr über den Weg getraut, weil keiner wusste, was haben die jetzt letztendlich an verbrieften Krediten in ihren Büchern. Das ist ja diesmal ganz anders und es hat sich sehr viel geändert. Man hat sehr viel eben auch andere Risikovorsorge. Sie haben Risiken rausgenommen aus ihren Bilanzen, haben die Bilanzen teilweise verkleinert und die Banken stehen heute anders da als 2008 vor dem Lehman Crash. Das muss man ganz klar sagen und sind stabil. Und trotzdem finde ich, hat auch die Notenbank eine Aufgabe, auch im Rahmen der Geldwertstabilität hier für Stabilität in einem systemisch riskanten Bereich zu sorgen, weil sie keinem Genick dient. Wenn das Ganze eine Abwärtsspirale dient, wird dann leidet nämlich auch die Geldwertstabilität. Die leidet sowieso auch unter dem fallenden Ölpreis. Also von daher haben die Notenbanken jetzt doppelte Legitimation zu handeln, auch die EZB, weil natürlich dieser abgestürzte Ölpreis ja auch die Inflation deutlich unter Druck bringt und schnell wirklich in Richtung Deflationsgefahr drückt. Und deswegen gibt es hier einen ganz klaren, mandatierten Auftrag zu handeln.
Deflationsgefahr, das ist immer der Klassiker, der kommt.
Na, so.
Die gibt es nicht.
Also das Nein, aber das, hallo, wenn der Ölpreis um 30%, ja, der Ölpreis war
Energie
vor ein paar
macht wie viel
paar
aus
Monaten?
am deutschen Warenkorb? Vielleicht 12% oder so? Also das ist jetzt wirklich...
Ja,
also,
indirekt, also aber dann...
Und wenn du noch Transport mit dazu nimmst, wenn du gar nicht fliegst, wenn du gar nicht, wenn du kein Flugverkehr quasi zum Alarm gekommen ist und du es nicht nutzt,
und die Flugtickets sind auch enorm gefallen im Preis. Also ich meine, diese Krise bringt also viele Preise unter Druck.
Ich habe für Ostern gebucht, um ins Rheinland zu fahren.
Und was, du fährst nach NRW? Hochrisikogebiet. Dann werden wir aber keinen Podcast mehr machen.
Ich fahre zum Schwiegervater und da muss ich dir sagen, da war von Preissturz wirklich nichts
Außerdem soll man nicht mehr ältere Menschen besuchen, hat der Virologe gesagt. Ja? Kinder fernhalten von Großeltern.
Okay, jetzt willst du mir noch meinen Ostern hier kaputt machen. Gut,
wir haben dabei, glaube ich, vielleicht einfach mal so eine Videokonferenz zu Ostern.
Genau.
Ich glaube übrigens, das wird auch
Videokonferenz.
Eine ganz...
Nein, Ostereier suchen mit Videokonferenz.
Mal ganz kurz, wir haben auch noch Bulle und Bär. Aber ich
haben
noch
wir
mal
noch, vielleicht,
Oh, wir haben noch 10 Minuten, das machen wir dann schnell. Aber ich finde, man muss ja auch in jeder Krise die Chancen sehen. Und ich glaube, Dafür ist er der Optimist dann zuständig. Ja.
Das bin ich gespannt.
Nein,
mit Videokonferenz eine Chance?
Ja, Videokonferenz. Nein, ich glaube, dass diese Krise jetzt wesentlich einen Digitalisierungsprozess beschleunigt, über den wir lange reden, vor allem in der Medizin. Ja? Bei Anne Will saß eine Ärztin aus Berlin hier, die gesagt hat, ja, ich mache jetzt Videosprechstunden, die kriege ich gar nicht bezahlt von der Krankenkasse. Ich mache es ja einfach, dass die Leute nicht mehr zu mir in die Krankenkasse kommen. Ich meine, gerade dieses Medizinthema ist so antiquiert immer noch. Da werden immer noch Faxe hin und her geschickt und mit der digitalen Patientenakte tut man sich schwer und mit Telemedizin sollen. Und so weiter. Also ich glaube, dass diese Krise hier einen Quantensprung einläutet.
Endlich nicht mehr den Arzt sehen müssen, sondern vom Computer sich behandeln
lassen. Naja, aber das, man kann sehr viel... Nein, ich meine, wenn du dich krank schreiben musst, wenn du krank schreiben lassen willst, musst du immer noch in die Praxis gehen, auch wenn du... Also das kannst du ja auch mal per Videoanruf machen und so weiter. Und du kannst vieles anders erledigen und kannst vieles mit Telemedizin heutzutage erledigen. Zum Beispiel mehr Home-Office-Arbeitsplätze, viele stellen da um. Das hatte ich ja letzte Woche TeamViewer hier vorgestellt. Ich glaube, das wird in sehr vielen Bereichen hier Fortschritte geben.
Es wird Gewinner in dieser Krise geben, aber ich möchte Ostereier trotzdem lieber im persönlichen Miteinander suchen.
Ja, das ist natürlich immer schöner, aber manchmal gibt es halt auch Zeiten, wo man einfach dann mal...
Gut, die Wette haben wir gefixt, 10.000 beim DAX, und jetzt wollen wir sagen, machen Bull und Bär. Komm, du machst, willst du zuerst deinen Bullen machen?
Ja, ich habe noch einen Bullen, der nicht relevant ist sowieso alles.
Sonst habe ich keine relevanten Bullen, sonst ist es eher etwas...
Hat natürlich was nochmal mit der Corona-Krise zu tun, mein Bulle, denn wie gesagt, es gibt immer Gewinner und Verlierer, aber auch eben Gewinner, und mein Bulle der Woche, das sind die Bauzinsen, die sind nämlich auf ein neues historisches Tief gefallen, also in dem Fall der Bulle der Bauzinsnehmer sozusagen, der jetzt irgendwie sich eine Wohnung kaufen möchte, der bauen möchte, der auch vielleicht ein Vorbedarlehen machen möchte oder der jetzt in der glücklichen Lage ist, gerade umschulden zu können, weil sein altes Darlehen gerade 10 Jahre oder so abläuft. Man kann ja nach 10 Jahren immer kündigen, auch wenn man ein 15-Jahres-Darlehen hat. Sollte man auf jeden Fall tun dann an der Stelle, und möglicherweise kann man auch ein Vorbedarlehen 2 Jahre im Voraus sich jetzt diese Zinsen dann sichern. Dann muss man aber noch einen Aufschlag zahlen.
Das war in den letzten Jahren das nie gelohnt.
Im letzten hat sich nie gelohnt, aber irgendwann ist dann aber ein Rekordtief da.
Das denkst du immer.
Und du denkst es immer, aber
bei den Zinsen,
weil die Bauzinsen hängen natürlich im Wesentlichen an den Bundesanleihen, und die sind halt gestern an diesem schwarzen Montag auf ein neues Rekordtief gefallen bei den 10-jährigen Bundesanleihen von 0,86%.
Von Minus. Würdest du bitte Minus noch
von
davor
Minus,
sagen?
Genau.
Es ist Minus,
ganz wichtig, genau. Minus. Auf einen neuen Minuszins von Minus 0,86%. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Welcher Investor gibt sein Geld dem Staat und zahlt Jahr für Jahr dann eine Aufbewahrungsgebühr?
10 Jahre lang. Und selbst auf 30 Jahre lang kannst du einen Minuszins
verrückt. Also ich verstehe das nicht. Ja. Aber gut. Und das ist eben die Reaktion, die Panikreaktion in Märkten. Und davon kann eben der Bausparer jetzt profitieren. Aktuell sind die Top-Zinsen, ich habe gestern bei Dr. Klein, also so ein Kreditvergleichsportal, nachgeguckt, für 5 Jahre bei 0,4% der Bestzins, für 10 Jahre 0,49%, und letzte Woche waren sie auch schon mal bei 0,41%, die 10-Jährigen. Und das ist jetzt momentan ein absolut, wie gesagt, rekordtiefes Zinsniveau. Und wer glücklich ist, das nutzen zu können, hat da auf jeden Fall dann über die nächsten 10 Jahre eine super, super günstige Finanzierung.
Schöner Bulle, muss man sagen. Muss immer gucken, die 10-jährigen Bundesanleihen, und muss dann ungefähr 100 bis 120 Basispunkte draufrechnen, also wenn man minus 0,86 hat.
Also 1,2% sozusagen.
Genau, Prozentpunkte draufschlagen, und dann hat man ungefähr, so ist es. Und dann hat man
immer von der Risiko der Finanzierung an, wie hoch das Eigenkapital ist und so weiter, etc. pp. Aber möglicherweise nehmen die Banken jetzt wieder ein bisschen mehr Risikoaufschlag, weil die Zeiten ja unsicherer geworden sind, Arbeitsplatzrisiko und so weiter und so fort.
Und möglicherweise ist die Wohnung, die finanzierte, auch nicht mehr so werthaltig, wie man das bisher dachte, oder man weiß es nicht.
Das ist aber nochmal genau
eine andere.
Da muss man auch immer aufpassen, natürlich, dass man sich da nicht zu sehr blenden lässt von den niedrigen Zinsen und irgendeinen Schrott kauft.
Gut, dann komme ich zu meinem Bullen der Woche. Mein Bullen der Woche hat nichts mit Krise zu tun. Mein Bullen der Woche ist nämlich Schach, das Spiel. Schachspiel. Inzwischen haben wir im Haushalt Chapitz-Losch haben wir mittlerweile 4 reale Schachbretter. Wir waren am Wochenende am Flohmarkt und haben noch dazu gekauft.
Aufstocken. Schachblitzturniere.
Und haben natürlich auch die noch eine virtuelles Schachbrett, nämlich Chess.com. Das ist die beste App. Also wer mal wirklich Schach üben will, Chess.com ist wirklich großartig. Und angefangen das Ganze mit Fritz in der MINT-Schule. Die haben nämlich als Schulfach Schach. Also wirklich als Schulfach regulär in der Woche haben sie Schach. Und da der Große hat schon immer Schach gespielt, aber es hat nie so richtig verfangen in der Familie. Und jetzt hat der Fritz es auch gemacht. Und dann ist er irgendwann zum Schachturnier gefahren und hat er seinen ersten kleinen Pokal bekommen. Und auf diesem Schachturnier war auch ein Kollege von mir, der Kollege Gersemann, der ist ein ganz großer Schachfan und hat einen Sohn, der heißt Karl, aber Karl mit K und nicht mit C. Dieses affige Karl mit C ist jetzt neuerdings. Aber egal, es ist Karl mit K und der hat so einen Riesenpokal bekommen. Und dann sah der Fritz den großen Pokal, sah seinen kleinen Pokal und dann war...
Fritz mit F, ne?
Genau, Fritz mit F. Und dann war das Fieber so richtig los. Und jetzt haben wir dann auch Familienschachturnier in Berlin teilgenommen und dann sind die Kinder da gegen lauter Russen. Sie haben zwar immer auf die Fresse bekommen, aber es ist einfach, es ging wirklich großartig los. Ich gucke mir jetzt abends, sitze ich manchmal da und gucke YouTube-Schachvideos. Dann siehst du so, weiß ich nicht, wenn du Magnus Carlsen, das ist der Schachweltmeister, der aktuell, wenn du ihn siehst, denkst du echt, das ist wie so eine Fuge, die gerade Bach komponiert oder so ein Shakespeare,
der Schachpoet. So nett,
ja. Und dann siehst du bald dieses legendäre Paul Murphy, dieses berühmte Opernspiel. Also jeder, der ein bisschen nur ein Schachinteresse hat, guckt jetzt Opernspiel von Paul Murphy an. Und du siehst bei diesen Strategien, es geht nämlich um Strategie immer. Es kann sinnvoll sein, mal einen Zug auszulassen, wo du was anderes wegnimmst, also wo du den Butcher spielst, also wo du einfach was wegnimmst dem anderen und sagst, okay, ich verzichte darauf, den Bauern dir wegzunehmen, aber weil ich ein höheres Ziel habe und eine Strategie habe und bin dann eher so der, nicht der Butcher-Typ, sondern ich bin eher so der Stratege, der Akrobat, der Lässige. Und das kann man wunderbar sehen beim Schach. Und was man beim Schach auch gut sehen kann, du trainierst halt wirklich wichtige Eigenschaften. Du kannst sehen, die Kinder haben gesehen, wie sie selbstmächtig bei so einem Familienschachturnier waren, andere auch mal schlagen konnten und dann waren sie ganz stolz. Du kannst halt auch sehen, wenn du verlierst, Niederlagen hinzunehmen und kannst dann sehen, was kann ich beim nächsten Mal besser machen. Also du kriegst halt dieses Angst vom Verlieren, die verlierst du beim Schachspielen. Du lernst Entscheidungsfreude. Mittlerweile spielen die Kinder Blitzschach mit so einer Uhr dazu. Und dann musst du halt ganz schnelle Entscheidungen treffen unter Unsicherheit. Du weißt ja nicht, was der andere macht. Das lernst du und das ist fürs Leben wahnsinnig wichtig. Und wie gesagt, Fehlerkultur analysieren. Und was ich bei mir noch festgestellt habe, warum ich immer verliere, meistens gegen die Kinder, du musst so einen Feldherrenblick, du musst also oben wie auf so einem Feld, auf so einem Hügel stehen, du musst aufs ganze Feld gucken. Und ich bin immer einer, der verliebt sich in einzelne Aktionen und guckt dann in eine Ecke, wo er gerade irgendwas machen will und angreifen will. Und dann kommt aus der anderen Ecke, werde ich irgendwie angegriffen, werde Schach gesetzt und dann verliere ich das Ding. Und wenn du zwei Sachen oder eine Sache falsch machst, dann hast du schon verloren. Deswegen sage ich Schach auch für mich persönlich großartige Bereicherung und deswegen mein Bulle der Woche, Schach.
Großartig. Und das ist ja wirklich dann auch wirtschaftsaffin. Ne? Da lernt man ja dann sozusagen die richtige Strategie für alle Lebensbereiche.
Ja. Und vor allem schnell Entscheidungen treffen.
Cool, wunderbar. Super. Das Spiel Schach ist cool. Der Könige und der CEOs.
Man kann aber schnell auch depressiv werden. Also diese Schachtypen, wenn du so Videos siehst oder auch Filme von Schachlegenden, die waren schon teilweise manisch. Und da gibt es auch so ein paar Typen, die...
Vor allem ein bisschen nerdig.
Ja. Nerdig, das ist auch eine Gefahr, ja.
Aber cool, dass die Kinder sowas in der Schule lernen. Ich habe es leider nie zum Schach geschafft, dann wurde ich nicht herangeführt. Ich bin nicht über Monopoly hinausgekommen. Ja? Das hat immer meine Zockermentalität entsprochen. Mein Bär der Woche.
Noch mal ein Bär noch, gut.
Ja, ich habe auch noch einen Bär. Okay. Ja, und zwar, der geht an die Linkspartei, die in der letzten Woche ihr wahres Gesicht gezeigt. Und das war nicht das nette Gesicht des Herrn Ramelow in Thüringen, dem er ja alles abkaufen würde in Lebensversicherung und Gebrauchtwagen. Nein, genau an dem Tag, an dem er in Thüringen im Landtag dann wiedergewählt wurde, im zweiten Anlauf, hat im Internet ein Video die Runde gemacht von einem Strategietreffen der Linken in Kassel, ab nach Kassel, und zeigt einen Ausschnitt aus einer Diskussionsrunde und da schwadroniert eine Teilnehmerin darüber, dass man nach einer Revolution dann ja 1% der Reichen erschießen lassen will. Und da gibt es noch ein bisschen Raunen im Saal, ein bisschen Zustimmen, ein bisschen Kopfschütteln, aber also kein Aufschrei oder sowas.
Kein Widerspruch?
Nein, kein Widerspruch. Und auf der Bühne, auf dem Podium saß der Parteichef Rixinger und der meinte das dann nur noch mit einem Scherz kommentieren zu müssen. Ach nein, wir erschießen sie nicht, wir setzen sie schon für nützliche Arbeit ein.
Arbeitslager,
genau. Okay. Nützliche Arbeit, das ist ein anderes Wort für die im Strafvollzugssystem der Steinezeit gesellschaftlich nützliche Arbeit genannten Straflager. Und da sieht man mal das ganze Denken, in dem die Linkspartei einfach noch verhaftet ist. Sie denken in Revolution, sie denken dann in Hinrichtung. Das kann man einfach nicht mit einem Scherz herunterspielen. Das wurde auf einem öffentlichen Podiumstrategietreffen diskutiert und da gab es keinen Aufschrei, keinen offenen Widerspruch. Und ich habe es letzte Woche schon im Rahmen der Hopp-Fadenkreuze gesagt, das ist einfach, sowas muss man in allerklarster Form verurteilen, Aufrufe zur Gewalt, ob scherzhaft gemeint oder nicht, das kann man nicht dulden. Und das zeigt einfach einmal mehr, wie die Linkspartei tickt und denkt. Und da lässt man sich von Herrn Ramelow, der eine super Politik gemacht hat, teilweise auch realpolitisch und so weiter, aber so gern blenden und hinters Licht führen. Und diese Linkspartei ist einfach in Teilen einfach noch so extremistisch. Sie wird vom Verfassungsschutz beobachtet und hat einfach diese linken Kader immer noch in ihren Reihen. Und deswegen muss man ganz klar sagen, diese Partei ist nicht regierungsfähig und vor allem nicht im Bund. Und Rot-Rot-Grün ist dann wirklich ein Schreckensszenario. Und die Grünen und die SPD sollten endlich mal aufwachen und wirklich dieses wahre Gesicht der Linkspartei sich anschauen. Und wer sowas dann, wie der Herr Rixinger, dann einfach nur scherzhaft zur Seite wischt und nicht klar verurteilt, der ist auch nicht als Parteichef für so eine Partei, die taugt nicht. Und da hat er ja noch ein bisschen Demokratie-Bashing auch noch betrieben und so. Und also ganz, ganz furchtbar, was hier Rixinger da geleistet hat.
Ein Nichtvereinbarkeitsbeschluss, ich höre ihn schon wieder. Also auf jeden Fall ist es dein Bär der Woche.
Ist mein Bär der Woche.
Das sollte man sagen.
Ja, ich habe es am Anfang gesagt.
Ich mache mein Bär der Woche jetzt ganz schnell. Es geht um Michael Bloomberg. Ich bin zwar ein großer Fan seines Finanzsystems Bloomberg, aber Michael Bloomberg als Politiker ist grandios gescheitert. Und was ich eigentlich ganz toll dran finde, er hat ja über eine 500 Millionen ausgegeben und sein Kontrahent Joe Biden hat nur 3 Millionen ausgegeben. Und trotzdem hat Herr Bloomberg gerade mal die Stimmen aus Amerika, aus American Samoa bekommen. Es sind 6 Delegiertenstimmen und du brauchst 1991, um da überhaupt aufzustellen. Und es zeigt sich so schön, dass Geld nicht unbedingt doch die Welt regiert. Du kannst dir mit Geld besser einen Präsidenten kaufen, als selbst dich zum Präsidenten zu machen. Das ist natürlich, das ist die Lehre daraus und deswegen würde ich sagen, mein Bulle der Bär der Woche, Michael Bloomberg, aber das Schöne dran, ist eben nicht Geld überall da. So, jetzt
sehr
haben wir das auch
gutes
gemacht.
Schlusswort. Besser kann man es ja nicht sagen. Ja. So, und das war unser Podcast nach dem schwarzen Montag und wir sagen Tschüss.
Und ciao.
Bleiben Bulle
und Bär,
Defner
und Chapitz.